Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie bei unserer Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei sind. Zurzeit sind wir im alttestamentlichen Buch Haggai unterwegs. In diesem Buch geht es um das Setzen von Prioritäten. Letztlich muss jeder Mensch sich fragen, welchen Dingen in meinem Leben gebe ich Vorrang? Im Hinblick auf das liebe Geld sagte mal jemand, es ist schon seltsam, wie viel 100 Euro sind, wenn ich sie spende, und wie wenig, wenn ich mir dafür ein schickes Kleidungsstück kaufe. Ähnliches gilt für die Zeit. Es ist unglaublich, wie lange eine Stunde im Gottesdienst sein kann und wie kurz im Stadion bei einem Fußballspiel. Ebenso ist es komisch, dass mir oft die Worte fehlen, wenn ich mit anderen über Gott reden will, dass ich mich aber kaum zügeln kann, wenn es um ganz banale Dinge geht. Auch der Prophet Haggai greift das Thema der Prioritäten im Leben auf und gibt zu bedenken, es ist doch seltsam, dass keine Zeit, kein Geld und keine Energie dafür vorhanden sind, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, aber dass die Privathäuser längst wieder in Ordnung gebracht sind. Wie wir in der letzten Sendung bereits gesehen haben, reagiert das Volk, das aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist, tatsächlich auf Haggais aufrüttelnde Botschaft. Die Menschen machen sich wieder begeistert an die Arbeit, erleben jedoch auch emotionale Rückschläge. Wie Gott damit umgeht, diese Frage steht im Mittelpunkt der kommenden Minuten. Jeder hat mal ein Stimmungs- oder Motivationstief. Und Gott, der uns kennt, der auch das Volk Israel kennt, weiß das. Er hatte das Volk durch den Propheten Haggai aufgerüttelt und dazu motiviert, sich wieder ans Werk zu machen, den Tempel wieder aufzubauen und die Ehre Gottes damit vor den heidnischen Nachbarvölkern wiederherzustellen. Aber nachdem sie sich ans Werk gemacht hatten, ließ die Motivation am Bau allmählich nach. Die Menschen waren total entmutigt. Was war geschehen? Was hatte ihren Enthusiasmus gedämpft? Nun, es passierte dadurch, dass der Neubau des Tempels mit dem prächtigen Bauwerk verglichen wurde, das einst an dieser Stelle gestanden hatte. Menschen, die den alten Tempel aus der Zeit Salomos noch gesehen hatten, sagten, das ist doch weit entfernt davon, wie es früher einmal war. Das ist doch nichts, was ihr da macht. Dass diese Kritik ausgerechnet von den älteren Leuten im Volk geäußert wurde, macht mich nachdenklich. Sie hatten den prachtvollen, salomonischen Tempel noch mit eigenen Augen gesehen. Aber jetzt nutzten sie dieses Wissen nicht dazu, die anderen zu ermutigen, sondern zogen sie mit ihrer Kritik herunter. Ein solches Verhalten ist ein Garant für Demotivation. Doch auch in solchen Zeiten, in denen wir von Menschen und ihren Bemerkungen vielleicht niedergedrückt werden, ist Gott da. Er kennt die Situation und weiß, was uns zu schaffen macht. Und so spricht er auch durch den Propheten Haggai in die Situation damals hinein. Aus Kapitel 2 lese ich noch einmal Vers 4, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Da heißt es, »Aber nun, Serubbabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth.« Zuerst spricht er hier Leiter des Volkes mit Namen an. Serubbabel, den politischen Führer, und Jeschua, den Hohenpriester. Aber er wendet sich auch an das Volk. Gott sagt, seid getrost. Und das dreimal. Der Gouverneur Serubbabel soll getrost und mutig sein. Der Hohepriester Jeschua soll getrost und mutig sein. Und auch das Volk soll getrost und mutig sein. Im Grunde genommen eine sehr einfache Botschaft, aber sie ist entscheidend und wichtig, um wieder motiviert zu werden. Es ist der lebendige Gott selbst, der sie aufbaut. Wir leben heute in einer großen, herausfordernden Welt. Wie werden wir ermutigt und aufgebaut in den Aufgaben, die wir haben? Gottes Ermutigung und Motivation ist manchmal kaum wahrnehmbar. Manchmal bemerken wir sie kaum. Und doch ist sie so mächtig. Wir finden seine motivierenden Worte zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Dort heißt es: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir können aus eigener Kraft nichts tun, was Gott gefallen könnte. Doch Gott kann mit und durch uns sehr viel bewirken, wenn wir es in der Macht seiner Stärke tun. Deshalb lassen Sie sich für Ihren Alltag und auch in Ihrem Dienst für Gott ermutigen. Sei stark in dem Herrn. In dieser Aufforderung steckt eine wunderbare Botschaft, und sie kann dazu führen, dass wir echte Wunder erleben. In Hebräer 11, in den Versen 33 und 34, wird Erstaunliches von Menschen berichtet, die an diesen Gott glauben und in seiner Kraft handeln. Dort lesen wir: Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Hat Gott nicht gesagt, dass er das Schwache in der Welt erwählt, um damit Besonderes zu schaffen? Gott nimmt meist nicht das Große, wählt meist nicht besondere Bauwerke, sucht nicht in erster Linie nach herausragenden Menschen, den Mächtigen und den Reichen, sondern an scheinbar unscheinbaren Stellen, in manchmal sehr unauffälligen Menschen, wirkt Gott in besonderer Weise. Manche kleine Gemeinde an einem unbekannten Ort ist voll tiefgläubiger Menschen, durch deren Dienst Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Durch Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz ihren Mann und ihre Frau stehen, geschehen im Verborgenen besondere Dinge. Seit ich im Ruhestand bin, habe ich viele solcher Orte im In- und Ausland besucht und habe viele solcher Menschen kennengelernt und es mit eigenen Augen gesehen. Andererseits habe ich in den großen Städten der Welt teilweise riesige Kirchen besucht, die recht leer sind, auch sonntags. Früher waren dort mehrere tausend Besucher. Doch jetzt erleben sie Gottesdienste, zu denen nur wenige Menschen kommen. Die großen beeindruckenden Gebäude sind immer noch beeindruckend, aber sie spiegeln nicht das geistliche Leben wider, das es einmal gab. Doch in so mancher kleiner Gemeinde entdecke ich intensives geistliches Leben und überfüllte Räume. Oder es werden am Sonntag mehrere Gottesdienste gefeiert, weil der Platz für die vielen Menschen, die kommen, nicht ausreicht. Heute würde Gott uns genauso zurufen: Seid getrost, seid stark in dem Herrn. Diese Ermutigung wird im Wort Gottes immer wieder gegeben. Zum Beispiel ermutigt Gott durch Mose, dessen jungen Nachfolger Josua, 10-mal getrost und mutig zu sein. Unter anderem in Josua 1, Vers 6: Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Dies bestätigt er dann noch einmal in den Versen 7 und 9. Dort heißt es: Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Genauso ermutigt auch Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, und zwar in seinem zweiten Brief an ihn, am Anfang von Kapitel 2. Paulus schreibt: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Dieser ganze Brief von Paulus an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus ist ein sehr fürsorglich geschriebenes Vermächtnis an ihn. Damit lautet seine Abschiedsbotschaft: Du bist ein Kind Gottes. Deshalb sei stark, sei getrost, sei mutig. Die Tatsache, dass Timotheus ein Kind Gottes ist, ist Grund genug, zuversichtlich und stark zu sein. Jemand sagte mal zu mir: Mein Dienst ist so unscheinbar und die Gemeinde, der ich diene, ist so klein, ich glaube nicht, dass dieser Dienst irgendwelche besonderen Auswirkungen hat. Doch solche Gedanken, die man manchmal vielleicht hat, kommen direkt vom Teufel. Wir sollten nicht darauf hören. Es ist nämlich Gott selbst, nicht der Teufel, der den Maßstab in der Hand hält. Er entscheidet, was in seinen Augen groß ist und was klein. Es wird heute so viel produziert in Gemeinden, was bei einer näheren Prüfung durch Gott wie Stroh im Feuer vergeht. Ich habe unter diesem Gesichtspunkt immer wieder meinen Dienst geprüft. Produziere ich durch das, was ich tue, Stroh oder etwas Wertvolles, vielleicht sogar Gold, das dem prüfenden Feuer Gottes eines Tages nicht zum Opfer fällt? Manchmal bleibt nur Stroh übrig. Manchmal ein kleines Stückchen Edelmetall, das allerdings im Stroh verschwindet wie eine Nadel im Heuhaufen. Aber Gott bewertet Dinge nicht bloß nach der Menge. Er hat andere Maßstäbe, um zu entscheiden, ob etwas wertvoll ist, ja, ob etwas Ewigkeitswert besitzt. Und so ermutigt er Sie und mich mit dem, was Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13 schreibt: Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Diese Worte hat Paulus an eine kleine Gruppe sehr junger Christen in der Stadt Korinth geschrieben. Er ermutigte sie dazu, gewissermaßen den Babystuhl zu verlassen und erwachsen zu werden. Seid stark in dem Herrn. Genau diese Ermutigung, ja Aufforderung, brauchen wir auch in unserer Zeit und in unseren Gemeinden. Sie kann nicht häufig genug wiederholt werden. Deshalb schreibt Paulus genau dieser Gemeinde etwas später in seinem zweiten Brief, Kapitel 10, Vers 4, dasselbe noch einmal mit ähnlichen Worten: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Paulus macht ihnen damit bewusst, dass sie andere Möglichkeiten haben, die die menschlichen Fähigkeiten weit übersteigen. Als Kinder Gottes können sie in der Kraft Gottes sogar uneinnehmbare Bollwerke einnehmen. Mit Gottes Waffen und seinen Werkzeugen und Möglichkeiten ist Übernatürliches möglich. Aus diesem Grund dürfen auch wir heute getrost und mutig sein, wenn er mit seiner Kraft durch uns wirkt. Ich habe mal in einer Gemeinde die Verantwortung als Pastor übernommen, in der ich sehr erfolgreiche und gesegnete Vorgänger hatte. Und so bin ich niemals auf die Kanzel gestiegen, ohne zu Gott zu beten: Herr, ich selbst bin nicht fähig, ich genüge dieser besonderen Aufgabe nicht, aber ich vertraue auf deine Kraft und Hilfe. Und ich habe erfahren und kann es Ihnen zusichern, dass Gott in unserer Schwachheit stark sein kann. Denn die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sind nicht nur menschlich, sondern übernatürlich. Sie sind in der Lage, Unmögliches zu bewirken, Festungen niederzureißen, Felsen zu zerbrechen, Herzen zu erreichen. Wie oft habe ich gebetet: Herr, wenn heute irgendetwas passieren soll, dann musst du es machen. Du musst es tun, denn sowohl du als auch ich wissen, dieser arme Bursche hier wird es nicht schaffen. Deshalb fährt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, ab Vers 5 fort: Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit, zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Mit anderen Worten, wir sollen alles zerstören, was sich beispielsweise in unseren Gedanken gegen Gott erhebt, so dass wir dann im Gehorsam gegenüber Gott leben. Und dabei ist es gleichgültig, ob wir an einer kleinen oder einer großen Aufgabe mitarbeiten. Wir müssen uns nur daran erinnern, sei getrost. Zu den Israeliten, die aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt waren und die damit beschäftigt waren, einen neuen Tempel zu errichten, sagte Gott: Sicher, dieser Tempel ist nicht so beeindruckend wie der vorherige aus der Zeit Salomos, doch seid getrost. Allerdings gibt Gott ihnen noch etwas anderes mit auf den Weg, nämlich die Aufforderung: Arbeitet. Mit anderen Worten, bleibt dran, tut eure Pflicht, erledigt eure Aufgabe. Liebe Hörer, wenn wir eines Tages im Himmel vor Jesus stehen, werden dort Menschen von ihm geehrt werden, die bedeutendere Dinge getan haben als Martin Luther oder John Wesley oder Billy Graham. Ich habe in einer Gemeinde meinen Mitarbeitern im Leitungsteam gesagt: Eines Tages werden wir vor Jesus stehen, und dann wird Gott jemanden nach vorne rufen und sagen: Diese Frau gehörte zur Gemeinde von Vernon McGee, und ich möchte sie in besonderer Weise vor allen anderen ehren. Nur wenige kennen sie. Sie gehörte zu den Gemeindemitgliedern, die nie groß aufgefallen sind und die niemals in der Öffentlichkeit standen. Doch sie hatte einen Sohn. Ihr Mann hat sie und seinen Sohn im Stich gelassen, so dass sie ihren Sohn allein aufziehen musste. Sie erzog ihn in der Liebe zu Gott und zu verlorenen Menschen. Die Folge war, dass er eines Tages als Missionar ins Ausland ging. Damit hat auch sie einen ganz besonderen Dienst im Reich Gottes getan. Sie war treu. Sie hatte nie die Möglichkeit, zu vielen Menschen zu sprechen. Aber sie hatte die Möglichkeit, einen Menschen zu erziehen. Und das war das Einzige, was Gott von ihr erwartete. Und dies hatte immense Auswirkungen für den Bau des Reiches Gottes. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich möchte Sie ermutigen, Ihre Ohren und Augen aufzuhalten, wenn Gott zu Ihnen sagt: Sei getrost und arbeite. Sei mutig und tätig. Gott hat jedem von uns eine Aufgabe gegeben, die genau zu uns passt, die unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten entspricht und die unsere Treue voraussetzt. Unser Vers aus dem Haggai-Buch, den ich am Anfang dieser Sendung zitiert habe, nämlich aus Kapitel 2, Vers 4, schließt ja mit einer ganz besonderen Ermutigung Gottes ab. Dort heißt es: Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Das ist hochinteressant, denn wir lesen in Gottes Wort, dass die Herrlichkeit Gottes den ersten, den salomonischen Tempel bereits verlassen hatte, lange bevor er zerstört wurde. Vielleicht schon in der Zeit, als Manasse König von Israel war. Aufgrund seiner schlimmen Sünden war das die Zeit des größten Niedergangs des Volkes Israel. Schlimmere Zustände hatte es im Volk vorher noch nie gegeben. Und die Herrlichkeit Gottes, sie war das sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart gewesen, die den Tempel jedoch vor 100 oder 120 Jahren verlassen hatte. Daran erinnerten sich zur Zeit Haggais die älteren Männer, die den neuen Tempel nun sahen. Doch die beeindruckende Herrlichkeit Gottes, die einst auf dem salomonischen Tempel geruht hatte, war schon lange nicht mehr da. Wenn wir heute an den Ort gehen, wo dieser Tempel einst stand, finden wir dort den Felsendom, eine der wichtigsten Moscheen der islamischen Welt. Die leuchtende Kuppel soll mit Blattgold verkleidet sein. Man kann sie vom Ölberg aus sehen. Ich habe sie auch von der lutherischen Kirche aus gesehen und von meinem Hotelzimmer. Sie leuchtet von allen Seiten. Und während ich sie von allen Seiten betrachtete, musste ich an die Schönheit des salomonischen Tempels denken, der die Schönheit des Felsendoms bei weitem übertraf und der ebenfalls im Sonnenlicht glänzte und von allen Seiten der Stadt zu sehen war. Wir wissen, dass er wunderschön und reich verziert war, mit viel Gold überzogen. Er muss unbeschreiblich schön gewesen sein. Sicher konnte man den Tempel, der zur Zeit Haggais gebaut wurde, nicht mit dem Tempel Salomos vergleichen. Doch in Gottes Augen waren der salomonische Tempel und der Tempel, der unter Serubabel gebaut und der später von Herodes dem Großen umgebaut und erweitert wurde, eine Einheit. Sie sind für ihn ein Haus. Und es war klar, diesen Tempel würde eines Tages Jesus, der Sohn Gottes, betreten. Er war in Person die Herrlichkeit Gottes, die den Tempel erfüllte. Gott in einem Menschen. Dies wird im ersten Kapitel des Johannesevangeliums in Vers 14 mit folgenden Worten beschrieben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir erinnern uns, Gottes Herrlichkeit hatte den salomonischen Tempel bereits lange vor seiner Zerstörung verlassen. Mit Jesus kam Gottes Herrlichkeit wieder, jedoch in einem menschlichen Körper verborgen. Und Jesus hat nicht nur einmal, sondern häufig den Tempel betreten. Im Buch Haggai sagt Gott zu den entmutigten Bauarbeitern, auch wenn dieser Tempel, den ihr baut, vielleicht nicht so beeindruckend ist, wichtiger ist, dass ich mit euch bin. Denn am Schluss von Vers 4 heißt es ausdrücklich, ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Und das ist auch heute noch viel wichtiger, als einen großen Tempel zu haben, dass Gott mit uns ist. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine große, kalte, vielleicht sogar geistig tote Kirche mit vielen leeren Bänken hat oder eine kleine, gut besuchte, lebendige Gemeinde in einem unscheinbaren Gebäude, in dem ein Pastor das Wort Gottes treu verkündigt. Deshalb müssen wir uns immer wieder die richtige Perspektive schenken lassen, was in Gottes Augen wirklich bedeutend ist, was er segnet und was nicht. Der nächste Vers in unserem Bibeltext, Vers 5, erinnert uns daran, dass Gottes Versprechen sehr oft auf Verheißungen in der Vergangenheit beruhen. In Vers 4 hatten wir ja gehört, wie Gott die Zeitgenossen Haggais ermutigte, über den neuen und viel einfacher gebauten Tempel nicht traurig zu sein. Und Vers 4 endete, wie eben schon erwähnt, mit der Zusage, ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Und nun wird diese Zusage in Vers 5 mit den Worten begründet, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Das Versprechen Gottes ist durch sein unverändertes Wort garantiert. Als die sogenannte Stiftshütte, dieses prachtvolle Zelt, das während der Wüstenwanderung sozusagen als transportabler Tempel diente, durch Mose geweiht wurde, zog Gottes Gegenwart und Herrlichkeit dort ein. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 40, lesen wir in den Versen 34 und 35, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Dass Gott unter ihnen wohnen würde, hatte Gott bereits im zweiten Buch Mose, Kapitel 29, versprochen. Dort heißt es in den Versen 45 und 46, »Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne, ich, der Herr, ihr Gott.« Auch wenn es Zeiten gab, in denen Gott sich zurückzog, galt dieses Versprechen und er bestätigt es ihnen zur Zeit Haggais wieder neu. Er war derselbe Gott in der Gegenwart, der auch Mose befähigt hatte, das Volk zu führen. Und er würde den aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Juden mit seiner ganzen Macht und Kraft zur Verfügung stehen, damit sie den Tempel vollenden können. Trotz eines nur wenig beeindruckenden Heiligtums gilt Gottes Verheißung, mein Geist soll unter euch bleiben. Und das ist bei weitem wichtiger und besser als ein reich verzierter und mit Gold verkleideter Tempel ohne göttliche Herrlichkeit. Hier wird übrigens der Unterschied deutlich, wie der Heilige Geist im Alten und im Neuen Testament wirkt. Im Alten Testament ist er unter dem Volk, im Neuen Testament in den Christen. Er hat seine Position und seine Wirkungsweise verändert. Das ist eines der besonderen Vorrechte der Christen. Dieser Heilige Geist sagte durch Haggai dem Volk, fürchtet euch nicht. Das ist eine der häufigsten Aufforderungen der Bibel. Das ist wie das Manna in der Wüste. Es ist genug Nahrung, genug Ermutigung Gottes da für jeden Tag. Wenn schon das Volk des Alten Testaments keinen Grund hatte, sich zu fürchten, wie viel mehr wir, die Christen. Fürchte dich nicht. Brauchen Sie diese Ermutigung heute? In Ihrem Alltag, auf der Arbeit, im Haus, in Ihrer Familie? Vielleicht sind Sie auch gerade durch etwas oder durch jemanden entmutigt worden. Der lebendige Gott kennt Ihre Situation und Ihre Herausforderungen. Und er will Ihnen genau in diese Situation hinein seine Ermutigung sprechen. Sei getrost und ich bin bei dir und fürchte dich nicht. Es ist nicht irgendwer, der das sagt, sondern der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, der durch seinen Geist in und durch uns wirkt und der besonders in der Schwachheit mächtig ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Kraft erleben, die Kraft, die Sie und auch Menschen um Sie herum verändert. Gott segne Sie.